Wir haben jetzt nach langem Studium der Apostelgeschichte deutlich gesehen, wie dieses einzige Buch im Neuen Testament, das uns die Geschichte der Kirche beschreibt, uns die ersten drei Jahrzehnte vor Augen führt. Das Buch, das habe ich schon oft wiederholt, endet sehr abrupt am Schluss. Paulus muss in Rom 2 Jahre warten auf die Gerichtsverhandlung vor Nero. Aber das Buch berichtet uns nicht über den Ausgang dieser Dinge. Das heißt, die Pointe wird weggelassen, sodass das Buch einen offenen Schluss hat. Und das deutet an, das inspirierte Buch ist zwar am Ende, aber die Geschichte der Kirche, die Geschichte der Gemeinde Gottes geht weiter. Und wir stehen immer noch in der Folge dieser ersten Zeugen der Apostelgeschichte. Aber gerade letztes Mal haben wir gesehen, dass die Schiffsreise, die so am Ende des Buches beschrieben wird und überraschend detailliert, uns gewissermaßen in Bildersprache die ganze Geschichte der Kirche vor Augen führt, bis zum Ende. Und so haben wir gewissermaßen hier die Vervollständigung prophetisch, bildlich, symbolisch. Und das erklärt auch, warum Lukas diese Geschichte dermaßen ausführlich bringt. Ich meine, Paulus war ja oft auf Schiffsreisen und diese Reisen wurden uns nicht irgendwie groß mitgeteilt. Aber hier plötzlich so ausführlich. Und das eben mit gutem Grund. Wir haben also gesehen letztes Mal, dass diese ganze Geschichte damit beginnt, dass Paulus bereits als Gefangener auf das Schiff kommt. Und diese Ausgangslage endet dann mit Schiffbruch vor der Insel Melite. Und so können wir sagen, war es schon von Anfang an klar, dass das christliche Zeugnis mit einer Katastrophe am Schluss rechnen muss. Aber der Ausgangspunkt war, wo man begann, die Wahrheit des Wortes Gottes gewissermaßen zu binden, einzuschränken, anstatt das Wort in seiner ganzen vollen Gültigkeit stehen zu lassen. Wir haben dann gesehen, wie in einer ersten Phase Winde entgegen waren, Vers 4, Schluss, weil Winde entgegen waren, dann Vers 7, als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe gen Knidus gekommen waren, dann weiter segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin, und Vers 8, und als wir mit Mühe an ihr dahinfuhren, kamen wir an einen gewissen Ort, Schönhafen genannt. Also in einer ersten Phase massive Winde dagegen. Und wir haben das schon gedeutet, die Symbolik mit Epheser 4, wo gesprochen wird über jeden Wind der Lehre und der Betrügerei. Das wird dort so genannt. Also da finden wir diesen Widerstand von falscher Lehre und den Widerstand Satans gegenüber dem christlichen Zeugnis. Ich gehe nochmal den Vers an, für die, die nicht da waren letztes Mal. Epheser 4, 14. Da haben wir die Erklärung für den Wind. Dann aber kam die große Entscheidung, soll die Fahrt weitergehen von Kreta oder nicht? Und Paulus, haben wir gesehen, ist aufgestanden, hat ganz deutlich mit prophetischem Weitblick gesagt. Kann das nochmals jemand lesen? Vielleicht Reinhold, Vers 10.
Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens geschehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem von Paulus Gesagten.
Also Paulus sieht voraus, es wird eine Katastrophe geben, wenn man nicht auf ihn hört. Und so finden wir auch in den Briefen gerade solche prophetischen Äußerungen über die Zukunft der Christenheit, so zum Beispiel 2 Timotheus 3 und so weiter, wo Paulus das Ende voraussagt des christlichen Zeugnisses, aber man hat auf diese Warnungen nicht gehört. Und da sehen wir sehr deutlich, gerade im Mittelalter, wie mit dem Aufkommen des Klerus, also einer herrschenden Schicht innerhalb der Kirche, wie das Wort Gottes eigentlich sträflich missachtet wurde und menschlicher Autorität wurde mehr Gewicht zugemessen als dem Wort Gottes. Wir hier, Vers 11, der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn, also ist der Schiffsbesitzer, mehr als dem von Paulus Gesagten. Also auf Männer mit Autorität wird mehr gehört als auf das Wort Gottes. Im Ersten meinten sie dann, das geht ja alles gut, sind von Kreta abgefahren und dann kam dieser berühmte Eurokton, dieser Sturmwind, Vers 14. Einer dieser gefürchteten Tiefdruckwirbelwinde im Mittelmeer, die im Herbst eben aufkommen. Von Westen nach Osten gehend. Das Schiff wird mit fortgerissen, haben wir letztes Mal gesehen, Vers 15. Und da können sie dem Wind überhaupt nicht mehr widerstehen. Früher haben sie noch Widerstand leisten können, jetzt überhaupt nicht mehr. Sie treiben nur noch dahin. Und es wird allen übel. Alle werden seekrank, sie essen nichts mehr dadurch. Sie werfen Schiffsgerät und Schiffsladung, ein Teil, über Bord. Vers 20 haben wir gesehen, da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, ist Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Also himmlisches Licht wird nicht mehr gesehen. Eine eindrückliche Umschreibung des dunklen Mittelalters.
Ja, Mittelalter.
Ja. Dunkel in dem Sinn, weil dem Volk das Wort Gottes weitgehend vorenthalten worden war. Und so hatten sie schlussendlich keine Hoffnung mehr auf Rettung. Überhaupt die Lehre der Rettung durch Glauben, die Grundlagen des Evangeliums sind verloren gegangen. Also Hoffnung auf Rettung entschwunden. Und plötzlich kommt wieder so ein Aufleuchten der Geschichte, wo Paulus als Vertreter des Neuen Testaments der Bibel wieder aufsteht. Das haben wir letztes Mal schon durchgenommen, Vers 21, lies nochmals, Reinhold.
Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden nicht ernten sollen. Und jetzt ermahne ich euch, gutes Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dessen ich bin und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb sei gutes Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine gewisse Insel verschlagen werden.
Jawohl. Und da haben wir Paulus in der Mitte. Das umschreibt doch sehr schön die Reformation, wo das Wort Gottes wieder neu entdeckt worden ist, in den Mittelpunkt gestellt worden ist, mit dem bekannten Leitspruch der Reformatoren, sola scriptura, allein die Schrift. Nicht die Tradition, nicht die Beschlüsse der Konzilien, nicht das, was Menschen irgendwie beschließen, sondern das Wort allein. Oder wie Luther sich ausdrückte, das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Also es ist gar nichts, das muss man gar nicht speziell verdanken, wenn jemand das Wort Gottes stehen lässt, wie es ist. Und dann ist auch zu beachten, hier kommt plötzlich die Hoffnung auf Rettung wieder neu zum Vorschein. Denn er sagt, und jetzt ermahne ich euch, gutes Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen. So wurde auch die Lehre des Heils in Christus wieder neu entdeckt. Ausgedrückt durch die Schlagwörter, da jetzt im positiven Sinn, der Reformatoren, sola fide, ein durch Glauben. Und so wurde also gelehrt, allein durch Glauben an das Lösungswerk Jesu Christi kann der Mensch Rettung finden. Er kann und braucht nichts von sich selbst dazu beizutragen, zu diesem Erlösungswerk. Und so ist es auch erklärlich, warum in der Reformation eben die Themen des Gottvertrauens so wichtig geworden sind, auch im Alltagsleben, bis ins Alltagsleben hinein. Und das wird sehr deutlich, wenn reformatorische Lieder durchblättert. Eine starke Burg ist unser Gott und so weiter. Das ist Gottvertrauen. Das ist wirklich eine Entdeckung der Reformation. Durch die Entdeckung eben der Schrift und damit auch der Entdeckung wieder der Rettungsglauben allein. Dieser ist wirklich gekennzeichnet von diesem Mut und diesem Vertrauen. Vers 22. Ich ermahne euch, gutes Mutes zu sein. Dann der Engel sagt in der Nacht, Vers 24, fürchte dich nicht, Paulus. Und Vers 25 sagt Paulus, seid gutes Mutes, ihr Männer. Und er fügt hinzu, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Gottes Wort ist vertrauenswürdig. So, das ist das Werk Gottes in der Reformation. Ein gewaltiges Werk des Heiligen Geistes. Aber wir wissen alle, dass aus der Reformation sehr schnell eine Bewegung geworden ist, die man einfach umschreiben könnte als der Protestantismus, wo Politik und Kirchenpolitik und Weltpolitik und Militärmacht und alles und anderes einfach zusammengemischt wurde, sodass so viel Ungereimtheiten und Böses schlussendlich da hineingekommen ist. Und das entspricht doch sehr dieser überraschenden Fortsetzung auf Vers 27, wo man sieht, wie die Matrosen einen ganz gemeinen Coup machen wollten. Sie wollten da vorgeben, als würden sie das Boot herunterlassen. Und darum wollten da vorder Anker auswerfen, aber dabei war das Ganze darauf ausgerichtet, eben zu fliehen und alle im Stich zu lassen. Und da sehen wir irgendwie in diesem krassen Gegensatz zu den schönen Versen, wo Paulus Mut macht und wieder Ausrichtung und Zielsetzung und Hoffnung vorstellt, plötzlich kommt diese Geschichte. Weiter haben wir, und das haben wir letztes Mal jetzt noch nicht betrachtet, in Vers 1 plötzlich wieder einen neuen schönen Abschnitt. Vers 33, dort beginnt das. Lies nochmal, Reinhold.
Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu nehmen und sprach, heute ist der 14. Tag, dass ihr zu wartend ohne Essen geblieben seid.
Jawohl, danke. Also, die Wende wird schon damit angekündigt, dass welches Naturereignis stattfindet. Ja, das Sonnenlicht erscheint über dem Osthorizont. Also es ging wirklich durch die Dunkelheit hindurch. Darum habe ich an dieses Lied gedacht am Anfang, Lied 100. Weil im Blick auf die Wiederkunft Christi, das Ziel der Erlösung, haben wir gesungen, Strophe 3. Nicht mehr lange, lehr uns wachen, Morgenröte zeigt sich schon von fern. Bald wird landen unser Nachbar, der uns trägt zu dir, den guten Herrn. Das entspricht genau dieser Bildersprache. Hier. Ja.
Wie konnten dann die Menschen im Mittelalter, in diesem finsteren Mittelalter, überrettet werden? Die sind doch wirklich in eine denkbar schlechte Zeit hineingeboren worden. War ja Rettung überhaupt möglich? Und wie?
Das Evangelium wurde nicht so verkündigt im Allgemeinen, dass man durch Glauben errettet würde. Aber trotzdem findet man natürlich auch im Mittelalter, dass Menschen ihr Vertrauen einerseits auf das Werk Christi gesetzt haben aber ohne zu wissen, dass das nun lügt. Sie hatten also keine Heilssicherheit, keine Heilsgewissheit, aber objektiv war doch bei vielen Menschen dieses Vertrauen in Christi Erlösungstat da, wenn auch eben bedingt durch die falsche Belehrung und die fehlende Belehrung sehr schwach. Also dieses Wissen, das sie hatten, das war natürlich für viele trotzdem der Weg zum Heil. Genauso wie es das heute noch gibt, Menschen, die eben nichts wissen von der Rechtfertigung aus Glauben, wissen nicht mal, ob sie gerettet sind. Und wenn man sie spricht, man, die haben ihre Schuld Gott bekannt. Und sie haben gewissermaßen ihr Vertrauen gesetzt, dass Jesus Christus dafür gestorben ist, aber ohne zu wissen, ob das wirklich dann wirklich genügt. Also Gott ist nicht ungerecht. Aber es war wirklich eine furchtbare Zeit, was das anbetrifft. Und dass man die Bibel lateinisch vorlas, sodass das Volk im Allgemeinen ja gar nicht verstehen konnte, um was es geht. Also effektiv wie da in dieser Geschichte, zuwartend ohne Speise geblieben. Und jetzt kommt die neue Phase, da sagt er, ja, jetzt müsst ihr aber essen. Das ist ganz wichtig. Und das gehört mit zum Plan Gottes Rettung. Haben wir Vers 34. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Erhaltung. Gott hätte ja die Menschen retten können, ohne dass sie etwas essen. In ihrem abgeschwachten Zustand ist das menschlich gesprochen natürlich nicht denkbar, wie sie da ins kalte Wasser springen und dann ans Ufer der Insel Melite kommen würden. In diesem abgeschwachten, ausgehungerten Zustand, menschlich gesprochen, wäre das nicht möglich. Aber Gott hätte das machen können, als Wunder. Aber er wollte es nicht machen. Darum sagt Paulus, ihr müsst essen. Also Gott hat beschlossen, die Rettung durchzuführen mit Kalorien. Er hätte es machen können ohne Kalorien, aber er wollte nicht. Das zeigt uns die Souveränität Gottes. Wir haben auch letztes Mal verglichen andere Schiffsreisen. Markus 4 am Schluss war auch ein Sturm auf dem See. Und der Herr schläft dort. Sie wecken ihn und er bedroht dann den Sturm. So werden sie gerettet. Aber Matthäus 14 haben wir auch eine Geschichte im letzten Abschnitt. Da sind die Jünger allein auf dem Schiff und es gibt auch einen Sturm. Der Herr ist nicht da. Der Herr betet auf dem Berg. Aber plötzlich kommt er gehend auf dem Wasser und rettet sich. Und hier haben wir auch einen Sturm, aber der Herr ist nicht im Boot. Wir finden nicht, dass der Herr plötzlich auf dem Mittelmeer ihnen entgegenkommt. Nichts. Er rettet sie anders. Das ist die Souveränität Gottes, er kann handeln, wie er will. Und das zeigt uns auch, dass wir nicht Gottes Handeln in Schemen einpressen können. Paulus hätte denken können, ja so. In den Evangelien habe ich die Geschichten. Wahrscheinlich wird der Herr uns auch irgendwie so helfen. Nein. Und er konnte doch sagen, ich bin ja auch ein Jünger. Und ich habe den Auftrag, das Evangelium nach Rom zu bringen, zu Kaiser Nero. Irgendwie eingreifen? Nein. Und der Herr rettete sie gewissermaßen auf völlig natürliche Weise. Sie mussten Speise nehmen, damit sie dann körperlich imstande waren, diese letzte Strecke zu schwimmen nach Melite. Gut, also wir haben hier aber eine neue Zeit, wo plötzlich das Licht über dem Horizont erscheint. Und Paulus ermahnt nochmals, jetzt müsst ihr euch aber gut ernähren. Das gehört zur Erhaltung oder zur Rettung, der Fußnote. Erhaltung oder Rettung ist das gleiche Wort. Und er fügt hinzu, denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und da haben wir gewissermaßen eine neue Erweckungszeit in der Kirchengeschichte. Was war die nächste Erweckungszeit nach der Reformation? Ja, oder im weitesten Sinn könnte man sagen, überhaupt die Erweckungsbewegung 18. 19. Jahrhundert in Europa und Nordamerika. Die Brüderbewegung ist ein Teil dieser Erweckungsbewegung, aber sie war noch viel umfassender. So gewaltig, dass man, dass Evangelisten, die konnten durch Dörfer Englands gehen, predigen und die Leute massenweise haben sich bekehrt. Das war wirklich ein erquickliches Ernten. Einfach einsammeln, wenn wir heute so könnten. Hier im Westen, in der dritten Welt geht das schon. Aber im Westen ist ein bisschen anders im Normalfall. Und das wäre großartig. Aber das war damals so. Viele Menschen haben sich Fragen gemacht, wie kann ich mit Gott in Ordnung kommen? Ich wusste nichts. Aber überhaupt, dass solche Fragen einen bewegten, das war wirklich in dieser Zeit so der Fall, 8. bis 19. Jahrhundert. Da musste nur ein Erweckungsprediger kommen und sagen, allein durch Glauben an die vollbrachte Tat Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Und die Leute wussten, ah, so einfach. Und ergriffen das Heil. Also, wir können sagen, eine Erweckung, die über Europa und Nordamerika gekommen ist, die aber aufgebaut hat auf der Grundlage der Reformation. Ohne die Reformation wäre diese Erweckungsbewegung gar nicht möglich gewesen. Denn die Reformation hat gewissermaßen das Wort Gottes zurückgebracht und die Erweckungsbewegung hat irgendwie den Zugang zum Wort Gottes für Massen wieder aufgetan. Und so wurde eben in der Erweckungsbewegung ganz besonders dann letztes Jahrhundert eben auch wichtig, Bibelstudium. Nicht nur einfach Bibel lesen, ein bisschen, sondern systematisches Lesen und Erfassen der Pläne Gottes im ganzen Zusammenhang. Darum wurden auch Themen wie Heilsgeschichte und Prophetie, Israel im Gegensatz zur Kirche, Gemeinde Gottes, all diese Themen wurden richtig gehend neu entdeckt. Und da haben wir eben das Essen. Ja, genau, in Verbindung mit der Prophetie. Das Kommen des Herrn für die Gemeinde. Entrückung, dann der Unterschied, das Kommen des Herrn als Richter für die Welt und so weiter. Aber da wurde wirklich Speise gegeben. Wurden auch Unmengen von Bibelkommentaren geschrieben, gründlichen Untersuchungen, so dass man eben wirklich Nahrung bekommen konnte. Und man betonte ja auch, es ist wichtig, nicht nur einfach, dass man sich bekehrt, sondern dass man auch geistlich wächst, weitergeführt wird, Jüngerschaft lehrt, was das heißt, konsequente Nachfolge und so weiter. Und das können wir hier eben darin sehen, deshalb ermahne ich euch, Vers 34, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Erhaltung. Also der Weg des Heils ist nicht nur einfach Bekehrung, dann Himmel, sondern Bekehrung, dann Ernährung durch das Wort Gottes, Jüngerschaft, Zeuge sein und dann der Himmel. Also das gehört mit zur Erhaltung. Die Heilssicherheit wird hier deutlich verstärkt. Vers 34b, denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Das war im folgenden Abschnitt, sagte Paulus einfach, sie sollen Speise zu sich nehmen. Und sagte dann in Verbindung damit, jetzt ermahne ich euch gutes Mutes zu sein, Vers 22, denn kein Leben von euch wird verloren gehen. Einfach niemand wird sterben. Aber jetzt sagt er, kein Haar werdet ihr verlieren. So ist es effektiv auch die Lehre des Heils noch viel feiner entdeckt werden konnte, welche Sicherheit der Gläubige in Christus hat. Solche Verse wie Römer 8, Vers 1 sind groß geworden. Daher ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christo Jesus sind. Und wir sehen, er nimmt Brot, Vers 35, dankt Gott, bricht das Brot und beginnt zu essen. Und es ist irgendwie schon vom Wortlaut her absolut sinnfällig, wie gerade auch die Gemeinde am Abendmahl, Tisch des Herrn, Anbetung, das sind Dinge, die wirklich wieder groß neu aufgegangen sind in der Erweckungsbewegung. Das haben wir hier genauso. Paulus nimmt Brot, dankt Gott, bricht es, und wir sehen in Vers 36, wie dann dieses mutige Beispiel sich ansteckend auswirkt. Alle aber gutes Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise zu sich. Und dann kommt dieser geheimnisvolle Vers 37. Warum wird plötzlich hier gesagt, wie viele Seelen auf dem Schiff waren? Hat jemand eine Idee, wie man das übertragen könnte?
Vielleicht so, dass Gott wirklich jeden Einzelnen weiß und kennt.
Ja, aber wie, das könnte man das auch gut passen zu anderen Abschnitten in der Schiffsreise. Und Lukas erwähnt das jetzt genau hier in diesem Zusammenhang.
Vielleicht ist das die Vollzahl der Heiden.
Ja, also das ist schon der Gedanke von der Vollzahl liegt da drin. Und wir können sagen, das war ja auch eine große Entdeckung der Erweckungsbewegung, dass es ein Leib gibt, dass alle Erlösten zusammengehören, zu welcher Kirche sie auch gehören mögen. Die Kirchenwände, das haben die Menschen errichtet, aber wo sie auch immer sind, sie gehören alle zu einem Leib zusammen. So wurde also die Wahrheit vom einen Leib wurde ganz besonders neu entdeckt. Diese Tatsache, dass eigentlich die Kirche Gottes, die umfasst alle Erlösten weltweit. Und das wird hier gewissermaßen angetönt, dass Lukas betont an dieser Stelle, wer alles eben auf dem Schiff war. Dann kommt aber die tragische Wende. Nämlich in der Folge, nächste Tat nach dem Sättigen. Ja, Sie haben ja gesehen, es ist ein Weizenboot, ein Weizenschiff, muss ich sagen. Also das Nahrungsmittel nach Rom bringen sollte, um die Ionenstadt dort zu versorgen. Dieser Weizen wird jetzt massenweise über Bord geworfen. Und was kommt nach der Erweckungsbewegung?
Aufklärung.
Wie?
Aufklärung.
Nein, die war eigentlich, das ist das Interessante, die war eigentlich ziemlich parallel. Oder, ja?
Ja, schon.
Eigentlich eine parallele Entwicklung. In Europa einerseits die Aufklärung, eine Entwicklung hin zum Unglauben. Und gleichzeitig diese Erweckungsbewegung hin zum vollen Vertrauen auf Gottes Wort. Das ist eine ganz eigentümliche Entwicklung in Europa, dass es irgendwie parallel ging. Einerseits diese Erweckung und andererseits dieses offene sich Abwenden vom Christentum. Wobei es war wesentlich beschränkt auf die Akademiker. Aber das 20. Jahrhundert hat dann eben die Änderung gebracht. Ja. Indem das aber eben Aufklärung der Gemeingut für die Masse. Das kam erst im 20. Jahrhundert richtig. Dass die Masse begann, sich von göttlichen Dingen und der Bibel offen abzuwenden. Und so haben wir...
Kann man positiv sehen, dieser Vers, dass sie den Weizen in das Meer werfen. Mir ist eigentlich ein Bild immer von der Völker. Das heißt, dass der Weizen, das Wort Gottes, einfach unter die Nationen verstärkt.
Aber wenn du denkst, ich meine, der Weizen, der wächst ja nicht dann im Meer.
Eben.
Also wenn wir beim Bild bleiben.
Als Völker eben
ja. Bedingt. Aber ja. Wenn wir beim Bild ganz direkt bleiben, dann müsste das irgendwie eine positive Auswirkung haben, um es positiv zu werten. Aber es war hier die Ladung, die eigentlich Brot nach Rom bringen sollte, die wird fortgeschmissen. Und so kann man also sagen, wird das Glaubensgut über Bord geschmissen. Und wir haben ja letztes Mal die Stelle gelesen, 1. Timotheus 1 am Schluss, wo davon gesprochen wird, von Menschen bezüglich des Glaubens Schiffbruch gelitten haben. Ich gebe die Stelle nochmals an, für die nicht da waren. 1. Timotheus 1, Verse 18 bis 20. Also da haben wir dann gerade auch den Schiffbruch. Also das Überbordwerfen der Wahrheiten des christlichen Glaubens. Und das ist gewissermaßen das, was sich in der Christenheit im 20. Jahrhundert in breitem Maß erfüllt hat. Und man muss ja sehen, wenn wir 2000 Jahre Kirchengeschichte überblicken, so gibt es heute ein Phänomen, das man nie gekannt hat. In früheren Jahrhunderten hat sich die Christenheit immer mehr ausgebreitet. Natürlich oft mit ungöttlichen Methoden. Aber prinzipiell, es gab eine Ausbreitung. Und das erste Mal in der ganzen Geschichte der Kirche gibt es Rückgang des Christentums in Europa und in Nordamerika. Nicht in der dritten Welt. Dort gibt es eine massive Ausbreitung. Aber in diesen alten Gebieten, wo das Christentum sich während Jahrhunderten festgesetzt hat, wo man auch die Reformation erlebt und die Erweckungsbewegung, da ist dieser erstmal ein ganz deutliches Rückschreiten. Entspricht natürlich dem, was Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, dass vor dem Auftreten des Antichristen in der Endzeit wird der große Abfall kommen. Das haben wir. Das ist der große Abfall. Da wird das eben, als wird der Weizen über Bord geworfen. Und dann noch etwas Unfälliges, Vers 40. Was machen sie dort?
Die Anker lösen. Also die Seile schneiden.
Durchschneiden sogar. Durchschneiden. Die Anker werden abgeschnitten. Wir haben letztes Mal eine Stelle gelesen über Anker im Neuen Testament. Erinnert sich noch jemand wo?
Hebräerbrief.
Hebräer 6 am Schluss wird doch gesprochen über die christliche Hoffnung, die wir haben als einen Anker, sicheren Anker der Seele. Und dann können wir das natürlich sehr einfach interpretieren. Was heißt das? Das Abschneiden der Anker heißt die christliche Hoffnung preisgeben. Mir hat einmal ein Pfarrer der protestantischen Kirche hat mir gesagt, wenn er denke ans Sterben, das sei so schrecklich. Der Körper wird verwest und wird von Würmern gefressen. Und so hat er mir das richtig so geschildert, wie schrecklich für ihn das Sterben ist. Und nichts hat geleuchtet von dieser Hoffnung der Auferstehung. Und das ist für mich so, das war vor 20 Jahren, das war mir irgendwie so als junger Mensch, ganz junger Mensch, war mir das so eindrücklich eingegangen. Das ist das Abschneiden der Hoffnung. Ein Mensch, der Hoffnung vermitteln sollte, hat selber keine Hoffnung. Das ist ein Phänomen der Neuzeit. Das Abkappen der Anker. Dann wird auf die Insel zugesteuert und die Folge ist, plötzlich sitzt das Schiff fest auf einem Felsen, fährt auf einer Untiefe auf. Und solche Klippen, wo haben wir im Neuen Testament eine Stelle, wo über Klippen spricht? Das ist nämlich interessant, dass die ganze Bildersprache, die finden wir in den Briefen wieder. Im Judasbrief. Judas beschreibt den Abfall prophetisch in der Christenheit. Das ist also auch so ein prophetisches Wort, der gewissermaßen den Schiffbruch vor Melite schildert. Und der Judas schreibt über Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die sich ans Christentum eingeschlichen haben und da schreckliches Verderben anrichten. Und da sagt er, Vers 12, oder lesen wir schon Vers 11, 11 und 12.
Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen.
Warte mal schnell. Der Weg Kains. In 1. Mose 4 heißt es, Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn. Sich von Gott abwenden. Das ist der Weg Kains. Weiter.
Sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert.
Oder Bileam, das war dieser Prophet und Wahrsager, also eine Mischung von Glauben und Okkultismus, Esoterik kann man sagen. Und er hat für Geld, war er bereit, Böses zu tun auf religiösem Gebiet, indem er sich bezahlen ließ. Das braucht man nicht unbedingt zu erklären, spricht für sich. Und dann?
Und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen.
Der Widerspruch Korahs war Auflehnung, Rebellion gegen Mose und Aaron. Mose war der übermittelte Wort des Gottes. Aaron war der große Priester, der zwischen dem Volk und Gott vermittelte. Das ist, symbolisiert den Herrn Jesus, der uns das Wort gebracht hat und er, der das Erlösungswerk als Priester am Kreuz vollbracht hat. Also Rebellion gegen die Inspiration der Bibel, kann man es heute sagen, und Ablehnung des einen Opfers des Priesterdienstes Christi. Das ist der Widerspruch Korahs, und die sind ja dann umgekommen.
Haben die nicht selbst geopfert da also mit den Pfannen?
Ja, die wollten dann vor Gott erscheinen und dann vom Feuer verzehrt worden, umgekommen. Übrigens ist der Vers genau der Gegensatz zu Johannes 14, Vers 6. Was steht in Johannes 14, Vers 6?
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin der Weg zum Vater, oder? Und da haben wir Weg Kains, das ist der Weg weg von Gott. Da haben wir den Irrtum Balaams. Und der Herr Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und der Herr Jesus sagt, und dann haben wir hier, sie sind umgekommen im Widerspruch Korahs. Der Herr Jesus sagt, ich bin das Leben. Genau die drei Punkte als Gegensatz. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier haben wir den Weg Kains, den Irrtum Balaams und den Tod Korahs. Jetzt kommt das Vers 12, was ich wollte.
Ja, diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schädlichkeiten ausschäumen. Ihr Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist.
Jawohl. Das sind also die Verführer in der Christenheit. Und er bezeichnet sie, diese sind Flecken. In der Fußnote steht bei dir.
Klippen.
Klippen, da haben wir die Klippen. Das sind diese unsichtbaren Felsen im Meer, die zur Katastrophe führen können. Diese sind Klippen. Und dann haben wir Wolken von Winden hingetrieben. Genau das ist die Situation da. Und dann haben wir auch diese wilden Meereswogen. Haben wir auch hier, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Also, da können wir auch Verbindungen ziehen. Und das Schiff zerfällt in zwei Teile.
Der Ausdruck zweimal erstorben, was ist das? Zweimal erstorben, was ist das?
Sie sind geistlich tot und sie werden den zweiten Tod erdulden.
Das Wort Gottes kennt ein vierfacher Seite des Todes. Es sind vier Seiten im Wort Gottes vom Tod.
Also hier haben wir zweimal erstorben, oder?
Ja.
Und da wäre, das kann man beziehen auf den geistlichen Tod,
ja,
und dann den ewigen
Insgesamt
Tod.
Insgesamt sind vier Seiten des Todes im Wort Gottes. Ich sage es hier. Die Erde, unser Planet, wenn man uns fragen könnte, was das bedeutet, das Planet Erde, dann würden wir sagen, ein einziger Friedhof. Einmal das. Unsere Friedhöfe. Zweitens, Tod in Sünden und Vergehungen, das ist Epheser 2. Danach, glückselig, wer teilhat an die zweite Auferstehung, über die hat der zweite Tod keine Gewalt, das ist der Feuersee oder die Hölle, mit anderen Worten. Und viertens, wäre, meine ich, der personifizierte Tod, wo der Tod und der Hades im Feuersee geworfen werden dann.
Und eben das mit dem geistlichen Tod, Epheser 2, das wäre das eine. Und dann der zweite Tod, der ewige Tod, genau. Gut. Und nun haben wir das Schiff, das, ich habe gesagt, in zwei Teile auseinanderfällt. Aber eigentlich ist es nicht ganz richtig. Grob gesagt, zwei Teile. Ein Teil bleibt fest zusammen und der andere wird eigentlich in tausend Stücke auseinandergerissen. Und das sind eigentlich zwei Tendenzen, die wir in der Endzeit haben. Die eine Tendenz ist Ökumene. Das ist Zusammenhalt um jeden Preis. Und dann haben wir die andere Tendenz, Sektiererei. Das ist Trennung um jeden Preis. Und beides sind Endzeiterscheinungen. Ökumene ist eine Endzeiterscheinung und Sektarismus ist eine Endzeiterscheinung, so im Judasbrief erwähnt. Judas Brief, Vers 17 bis 19. Bist du das, Bruno?
Ihr aber, Geliebte, gedenket an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die sie absondern, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben.
Jawohl. Oder nach der neuesten Elberfelder gibt es dort eine Fußnote. Diese sind es, die Trennungen machen. Bei sich, diese sind es, die sich absondern. Wir haben also zwei ungöttliche Tendenzen. Einheit um jeden Preis, wo die Wahrheit gegeben wird. Das ist ungöttlich und böse. Und dann um jeden Preis. Also ein Sezieren bis zum geht nicht mehr zwischen wahren, konsequenten Gläubigen. Da haben wir diesen Tag von der Gewalt der Wellen zerschellt. Beides für die Endzeit. Also nichts zu überraschen. Aber das Herrliche ist, alle, die auf dem Schiff waren, teils auf Brettern, teils auf Stücken, wurden gerettet ans Land. Das ist das, was die glückliche Perspektive ist. Es mag enden, wie es will, hier auf Erden, aber alle Erlösten werden zusammen das Ziel erreichen, auf der himmlischen Insel. Melite heißt so viel wie die Honigreiche. Auch das spricht deutlich von dem Glück der himmlischen Herrlichkeit als Gegensatz zu den vielen Bitterkeiten des Lebens auf dieser Schiffsreise.
Johannes 10, Vers 28 b. Und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.
Eindrücklich. Das ist genau das. Kein Haar des Hauptes wird verloren gehen. Aber sie mussten dann am Schluss noch schwimmen. Das war wirklich der Höhepunkt der Katastrophe, ganz am Ende. Aber glückliches Ende auf der Insel Melite. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen davon gehabt.
Ich habe eine Frage.
Oh ja?
In der Ausgabe wird immer nur von Malta gesprochen.
Ja, gerade davon wollte ich sprechen. Ja. Also, im griechischen Grundtext steht Melite. Und eine Tradition ist die einzige, sagt, es sei Malta. Aber wir haben das letztes Mal ziemlich ausführlich besprochen, dass es unmöglich Malta sein konnte. Und zwar, sie irrten ja hier umher, Vers 27, im Adriatischen Meer. Die Insel Malta ist weit ab vom Adriatischen Meer. Im Altertum konnte der Ausdruck noch bezeichnen westgriechische Inseln, aber dann ist fertig. Also wir sind garantiert nicht dort. Und es ist auch naheliegend, denn es war diese Tiefdruckwirbelwinde im Herbst. Und wir sind ja da im Herbst. Wir haben ja gelesen, in Vers 9 hatten wir diese Fasten, weil auch die Fasten schon vorüber waren. Damit ist gemeint das Fasten des Yom Kippurs, das etwa auf Oktober fällt. Also, und diese Wirbelwinde, die haben immer gegen Uhrzeigersinn und kommen von Westen nach Osten. So wurde also von Kreta ausgehend, konnte das Schiff nur hinaufgetrieben werden Richtung Adria und nicht Richtung Malta oder Syrte, wie sie Angst hatten, sie wird verschlagen werden. Ja?
Hat er aber extra von Felsen von Malta so eine Paulus-Statue aufgestellt?
Ja, natürlich.
Hat es verwurzelt, dass Paulus gut gewesen ist?
Es ist sehr verwurzelt und der Papst hat sich sehr geärgert über diese kürzlich erschienene Doktorarbeit von Warnecke, wo er sehr deutlich zeigt, dass Paulus nicht auf Malta war. Es kommt nämlich noch Folgendes dazu. Also mal das vom Text her, war in Adria, nicht dort unten. Zweitens, vor Melite gibt es keine solchen Untiefen wie hier. Wir hatten ja in Vers 28, 20... vor Malta. Vers 28, 20 Faden Tiefe, 36 Meter. Dann 15 Faden, 27 Meter. Ist nicht so, in Malta geht es geil ins Meer. Hinunter.
Das ist ein Kriegshafen im Mittelmeer gewesen. Mit großen Schiffen, also die bis in die
Häfen einlaufen. Genau, Satz zur Situation hier. Ja? Ja, sehr gut. Und dann gibt es auch einen solchen Meerbusen, der da beschrieben ist, gibt es auf Malta nicht. Weiter. Malta war damals schon lange hatte römisches Bürgerrecht erlangt. Es waren also keine Barbaren. Wir haben das in Vers 28, Vers 2. Die Barbaren oder Eingeborenen, je nach Übersetzung, im Griechischen steht das Wort Barbaros. Also, das kann auch nicht Malta sein. Das waren keine Barbaren dort in dieser Zeit. Und weiter auf Malta gibt es keine Giftschlangen. Aber alle diese Kennzeichen findet man in Verbindung mit der Insel Kefalonia. Diese westgriechische Insel. Alles ist dort. Und sogar findet man dort die Sandviper, die europäische Sandviper, die giftigste Schlange Europas ist. Das setzt der ganzen Geschichte erst recht eine Pointe auf. Kommt hinzu, der Name Melite war ein Allerweltsname damals. Aus der Antike sind etwa 16 Orte im Mittelalter bekannt mit dem Namen Melite. Königreiche. Also der Name selber ist noch nichts Überraschendes. Das ist eine westgriechische Insel in der Nähe von Nikopolis, südlich von Nikopolis. Ich kann das vielleicht durchgeben. Also etwas nordwestlich vom Peloponnes. Südlich eben von der Insel, wo Nikopolis, Nikopolis auf dem Festland ist. Und das könnte übrigens erklären, warum Paulus im Titusbrief schreibt, er sagt zu Titus, er habe ihn zurückgelassen, um Älteste anzustellen auf Kreta. Und am Schluss des Briefes sagt er, er hätte vor, in Nikopolis zu überwintern. Und man konnte diesen Nikopolis nie richtig einordnen in der ganzen Lebensgeschichte von Paulus und plötzlich geht das auf. Denn das war effektiv eine Möglichkeit, von Kefalonia aus wäre man in kurzer Zeit in Nikopolis gewesen und dort gab es eine römische große Militärstation. Das wäre wohl ein Projekt gewesen, das man damals hätte anvisieren können. Aber, wie wir bereits gelesen haben in der Apostelgeschichte, schlussendlich gehen sie doch nicht nach Nikopolis, sondern gehen dann weiter nach Dalmaten trotzdem hinüber, zunächst nach Sizilien. Und das ist ja überraschend, Vers 11. Jetzt nach 3 Monaten sind wir im Januar. Das Wetter ist immer noch kalt und starr. Also der Winter ist nicht vorbei. Warum gehen die plötzlich und Paulus wehrt sich nicht wieder wie früher? Man hätte auf mich hören sollen, nicht abfahren sollen. Er wollte ja auf Kreta überwintern. Da geht er ohne Problem mit. Offensichtlich. Aber das ist eine Besonderheit in dieser Region. Kennt man im Januar die sogenannten Eisvogeltage. Das sind wenige Tage im Januar, wo man mit ganz ruhiger See rechnen kann. Ideal für eine ganz schnelle Überfahrt von Kefalonia hinüber nach Sizilien. Und das konnte man damals so bewerkstelligen. Man ging am Abend los in Kefalonia, Richtung Westen. Tagsdurch hatte man eine gute Orientierung. Und in der folgenden Nacht war man so weit, dass man dann den Ätna leuchten sah. Und konnte ihn gewissermaßen als Leuchtturm anvisieren und nach Siracusa fahren. Da kommen sie ja dann nach Syrakus in Vers 12. Also das ist der rein meteorologische Hintergrund, warum man plötzlich da eine Überfahrt nach Syrakusa wagt, obwohl es noch Januar ist. Das sind natürlich alles Hinweise, die uns zeigen, dass dieser Bericht von Lukas eben nicht, wie uns liberale Theologen weismachen wollen, eine reine Erfindung sei, sondern das sind Dinge, die genau in die Gegebenheiten der Schifffahrt damals hineinpassen.
Ich habe noch eine Frage. Wenn sich das jetzt so erhärtet und
ja.
Es hat ja wissenschaftlich offensichtlich dazu geführt, dass man diese Unterlage sogar als Promotion Basis genommen hat.
Ja, wurde akzeptiert.
Wird man dann irgendwo in einem entsprechenden Gremium sozusagen die Änderungen in der Worte herbeiführen, in den modernen Übersetzungen?
Ja, ich habe das zum Beispiel jetzt gerade für die neue Schlachter-Übersetzung habe ich das darauf gedrückt, dass man das in die Fußnote hineinnimmt. Die Erklärung, dass es so dass das da eben nicht
aber auch noch eine Fußnote, eine Änderung des Textes.
Ja, also das heißt, bereits in meinen alten Elberwäldern habe ich Insel Melite im Text.
Ah ja.
Ja, also das wäre natürlich schon etwas, das man jetzt eben für neuere Übersetzungen berücksichtigen sollte. Ich hätte es am liebsten bei der revidierten Schlachter in den Text genommen, aber ich kam beim Komitee wenigstens doch so weit durch, dass es in der Fußnote doch ein Vermerk gegeben hat auf die neuere Situation.
Und warum ärgert sich der Papst?
Ja, dadurch wird der ganze Wallfahrtsort da in Frage gestellt und die haben natürlich reklamiert. Und so kam er vor einiger Zeit und hat eine große Festlichkeit abgehalten, um das dem nochmals Nachdruck zu geben. Und es wurde auch versprochen, dass man etwas unternehmen werde, wegen dieser frechen Infragestellung. Gewissermaßen, ja. Ja gut, also da sehen wir Politik und Bibelauslegung, aber im Text selber steht eben Melite und nicht Malta. Ja, ist bis dahin sonst noch eine Bemerkung oder Frage?
Ich würde zudem etwas aufmerksam machen. Das Wort Gottes schweigt wortwörtlich, ob der Apostel Paulus gebissen worden ist von der Schlange oder nicht. Und die Auflehner, sage ich extra, sagen, man kann dahingestellt lassen, ob er gebissen worden oder nicht. Aber das ist ein Widerspruch. Er ist in der Tat gebissen worden, weil der Beweis ist, dass man erwartete, dass er stürbe. Und dann nachher hat man das Wunder feststellen müssen, Gott hat ihn eben befreit und Heilung gegeben. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht sagen, man kann dahinstellen lassen, also als Vorbehalt, oder wie sagt man, dahinstellen lassen, also offen lassen besser gesagt, als ob er gebissen worden ist oder nicht. Das ist der Teufel, der das sagt. Er ist gebissen worden, obwohl es nicht wortwörtlich steht.
Das steht auf der Linie von den apostolischen Zeichen in Markus 16. Dort haben wir genau das. Im Missionsauftrag des Herrn. Liest jemand Verse 15 bis 18? Oder 15 bis 20. Ja.
Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen. Und wenn sie etwas Böses trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen.
Jawohl, also das ist der einzige Fall, wo wir eine solche Geschichte im Neuen Testament finden, mit Schlangen aufnehmen. Übrigens, auch hier steht nicht unbedingt vom Beißen, aber sie werden Schlangen, Giftschlangen aufnehmen, aber es wird nichts machen, und so war das auch hier bei Paulus. War also ein solches apostolisches Zeichen. Sollten wir ein bisschen Pause machen? Viertelstunde. Aber wir sehen, wie Paulus diese Zeit hier auf der Insel ausnutzen kann zum Evangelium. Dieser Publius hat einen Vater, der krank war, der hatte Fieber, wahrscheinlich Malaria, damals noch dort, und Ruhr. Und er wird geheilt durch Handauflegung. Das entspricht übrigens auch wieder einem dieser apostolischen Zeichen in Markus 16. Schwachen werden sie die Hände auflegen und es wird ihnen wohl werden.
Hätte ich mal so eine Frage dazu.
Ja.
Jakobus beschreibt ja auch von Hände auf diesen Ölsalben.
Nicht, ja.
Üblich?
Also Jakobus 5, ist jemand krank, so rufe er die Ältesten. Sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben. Und dann wird auch gesagt, das Gebet wird den Kranken aufrichten und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Wichtig ist, es geht dort nicht um eine zeichenhafte Krankenheilung. Paulus legt hier Hände auf und er wird gesund. Doch wir sie mögen über ihn beten. Das ist ein Unterschied, also die Heilung durch Gebet ist nicht das gleiche wie die Heilung durch eine Wundergabe. Denken wir zum Beispiel an Petrus, Apostelgeschichte 3. Er sieht den Gelähmten vor der schönen Pforte und sagt, was ich habe, gebe ich dir, im Namen Jesu des Nazareas stehe auf und wandle. Das ist nicht, dass er jetzt speziell mit ihm gebetet hätte und er gesund geworden wäre, sondern er kann ihm gewissermaßen geben und er wird gesund. Das ist als zeichenhafte Heilungsgabe. Aber in Jakobus haben wir das Gebet der Ältesten. Dort handelt es sich also um eine seelsorgerliche Angelegenheit. Ist auch interessant, das heißt nicht, so rufe er in einen herumreisenden Heiler, sondern die Ältesten der Gemeinde. Das heißt, solche am Ort, die ihn kennen, die dort den Seelsorgedienst verrichten. Auch nicht nur einer, sondern die Ältesten. Und der Befehl, sie über ihn beten. Im Griechischen kann die Befehlsform auch sehr schwach sein, bis zu einer Bitte. Also es muss nicht heißen, sie müssen über ihn beten. Sondern man kann auch mit Fug und Recht übersetzen, sie mögen über ihn beten. Die Möglichkeit ist da. Und er wird dann geheilt werden. Ich will sagen, diese Ältesten müssen in ihrer seelsorgerlichen Aufgabe Klarheit bekommen, was hat eigentlich dieses Leiden im Leben dieses Gläubigen zu bedeuten? Ist das zur Erziehung? Ist das in Verbindung mit Sünde? Oder ist das, ist diese Prüfungszeit eigentlich, hat sie das Ziel erreicht? Das sind Dinge, die Außenstehende nicht, überhaupt nicht beurteilen können. Das können nur Seelsorger am Ort, die jemanden wirklich kennen, denn überhaupt so etwas erkennen. Und dann haben wir noch das Öl als Symbol der Heilung und des Heiligen Geistes. Aber man kann nicht sagen, dass das Öl es ist, was das die Heilung wirkt, sondern das ist in dem Sinne eine symbolische Handlung. Und so kann natürlich Jakobus 5, könnte auch zu allen Zeiten seine Bedeutung haben. Braucht also nicht beschränkt zu sein auf eine Anfangszeit, aber ist deutlich zu unterscheiden von deiner Zeichengabe. Und das wird oft verwechselt. Und natürlich finden wir die apostolischen Zeichen, großen Zeichen und Wunder, die finden wir ganz am Anfang des Christentums, als Bestätigung dieses neuen, von Gott gewirkten Heilszeitalters. Dann in der Kirchengeschichte klingt das ja plötzlich ab. Und man kann lesen bei alten... komm mal, ja?
Da habe ich eine Frage dazu. Eben trifft es also zu, dass das, was in Markus 16 drinsteht, dass das eine abgeschlossene Sache ist, die ja nur für die Apostel damals galt. Wenn ich das in Verbindung mit Epheser 2, Vers 4 nehme, da heißt dann, Epheser 2, Vers 4, Gott hat dazu Zeugnis gegeben. Dann müsste das eine abgeschlossene Sache sein, die sich in der Form heute gar nicht mehr hält, so wie Sie auch richtig sagen, wenn man die Kirchengeschichte reinschaut, da haben wir diesen Zeichen abrupt aufgehört.
Im zweiten Jahrhundert sieht man, das geht weg. Ist weg. Und man kann dann bei diversen Schriftstellen, christlichen Schreibern, drittes, viertes, fünftes Jahrhundert, findet man Spekulationen, warum es heute keine Wunderheilungen mehr gibt. Einer erklärt, das war damals nötig, aber jetzt nicht mehr. Verschiedene Erklärungen. Aber was herauskommt, ist effektiv, dass das zurückgegangen ist. Ab dem zweiten Jahrhundert. Im zweiten Jahrhundert kirchengeschichtlich ist noch wichtig die Bewegung von Montanus. Der hat in Zungen gesprochen, aber das war ein Irrlehrer und der hat zwei Frauen. Also das ist völlig abwegige Bewegung. Sonst ist das weggegangen. Und jetzt, um zu antworten auf Markus 16. Die Stelle dort sagt, diese Zeichen, der Herr sagt zu den Aposteln, diese Zeichen werden folgen, welche glauben. Da wird nun, vom Text her ist beides denkbar. Das sind die, die durch euch zum Glauben kommen, die werden solche Zeichen erleben. Oder es könnte bedeuten, überhaupt die später zum Glauben kommen, über alle Generationen hinweg, werden das erleben. Der Text selber sagt das nicht aus. Und darum ist es nicht sauber, wenn jemand sagt, der Text dort sagt, das muss für alle Zeiten gelten. Und es ist auch nicht korrekt, wenn man sagt, der Text dort sagt, das ist nur für die erste Generation. Das geht aus dem Text selber nicht hervor.
Er sagt ja aber vorher, wenn wir im Text zurückgehen, in Vers 14, zuletzt, als die Elf zu Tische saßen, offenbarte er sich ihnen, und jetzt kommt es eigentlich, und schalt ihrem Unglauben, ihres Herzens Herrlichkeit. Das sind also wirklich seine Jünger gewesen, mit denen er hier ganz unmittelbar und persönlich gesprochen hat.
Ja.
Und dann gibt er ihnen hier das mit auf den Weg, die Zeichen aber, die folgen werden und so weiter, haben wir vorhin gehört. Und ich habe vorhin gesagt, in Hebräer Kapitel 2, Vers 4 steht es ja, und Gott hat dazu Zeugnis gegeben.
Deswegen meine ich, also etwas abgeschlossen, ja.
Dass es eine abgeschlossene Sache ist und dass man das nicht übertragen kann auf die heutige Zeit. Jemand, der gläubig ist, der hat genauso diese Möglichkeiten, Zeichen Wunder zu tun, wie es damals der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat.
Richtig, ich meine, das kommt dann letztlich heraus, aber was ich einfach gerechterweise sagen wollte, aus Markus 16 allein kann man das nicht so behaupten. Aber natürlich in der Zusammensetzung mit allen weiteren neutestamentlichen Stellen ergibt sich das Bild, dass es eine Zeichenkonzentration brauchte für die Zeit der Apostel, um das Neu-Eingeführte zu bestätigen. So wie das überhaupt im Heilsplan Gottes immer war. Zuerst lesen wir überhaupt nicht von jemandem, der Zeichen getan hat, bis auf Mose. Durch die ganze Heilsgeschichte hindurch haben wir keine solchen Zeichengaben. Bei Mose ganz intensiv starke Konzentration von Zeichen und Wundern in Ägypten während der Wüstenreise und dann plötzlich ein Abklingen davon. Und später haben wir wieder eine starke Konzentration in der Zeit der Propheten Elia und Elisa. Starke Konzentration. Und dann auch geht das wieder weg. Und später kommt der Messias in Evangelien und eine ganz starke Konzentration von Zeichen und Wunder. Und die Apostel führen das Werk weiter, nach der Heilige Geist gekommen ist auf Erden. Und wieder haben wir in der Apostelgeschichte eine starke Konzentration von Zeichen und Wundern. Also zeigt uns das, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, aber er handelt nicht immer gleich. Also das, die Zeichen und Wunder sind nicht durch diese Heilsgeschichte irgendwie regelmäßig verteilt, sondern sie sind konzentriert, und zwar an Schlüsselstellen. Bei Mose, dem Vertreter der Tora, des Gesetzes. Dann bei den Propheten Elia und Elisa, als Vertreter der zweiten Hälfte des Alten Testamentes, die Propheten. Das ist das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten. Und dann haben wir den Herrn Jesus, den Messias und seine Apostel als Vertreter der neutestamentlichen Offenbarung. So werden also die wesentlichen Offenbarungsschritte im Heilsplan werden durch Zeichen und Wunder ganz speziell befestigt und betont. Und darum spricht auch Paulus in 2. Korinther 12, Vers 2, 12, sagt den Korinthern, manche lehnten ihn als Apostel, und er sagt, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. Und dann sagt er, Zeichen und Wunder und mächtige Taten. Es war wichtig, ein Apostel musste ausgewiesen werden durch diese Zeichen. Und Tatsache ist, dass die Zeichen kirchengeschichtlich verschwunden sind. Und heute in der Endzeit wird die Frage gestellt, sollten wir nicht auch heute wieder Zeichen und Wunder wirken. Aber, was wir in den neutestamentlichen Abschnitten über die Endzeit finden, ist nirgends ein Aufruf in den letzten Tagen speziell Zeichen und Wunder.
Im Gegenteil.
Im Gegenteil, nämlich?
Matthäus warnt, dass Zeichen als geschehen werden, die sogar größer sind als die, die früher geschehen sind, aber die kommen vom Antichrist.
Also Verführung, genau. Und dann 2. Timotheus 3. Dort geht es ja ausdrücklich über die letzten Tage. Dies wisst ihr ja, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Und dann sagt Paulus zu Timotheus im Blick auf Christenheit, aus dies, sie werden widerstehen der Wahrheit, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden. Wir haben Jannes und Jambres Mose widerstanden, indem sie die Zeichen Gottes imitiert hatten. Imitation der Zeichen Gottes für die Endzeit, das ist zu erwarten. Rein vom prophetischen Wort her gesehen. Und,
der Antichrist wird Feuer aus dem Himmel, er wird also dem Donner und der Blitz gebieten, aber seine Macht wird beschränkt.
Ja.
Und weil er diese solche Macht haben wird, wird der ganze Erdkreis an die Lüge glauben, weil dann denken wir, das ist der Messias. Ne?
Und die Führung wird eben auch schon vor kommendes Antichristen vorbereitet.
Denken wir da an Matthäus 24.
Zum Beispiel Matthäus 24 oder Offenbarung 13. Dort wird das eben das, die Wunder von Blitz aus dem Himmel geben.
Darf ich noch an 2. Timotheus 4, Vers 22 erinnern? Erastus liegt in Korinth. Der Trophimus hat, aber habe ich in Melit krank zurückgelassen. Also entgegen der Behauptung, dass jemand, der nicht gesündigt hat, eigentlich nicht krank sein könnte. Ne? Oder dass man jemanden, einen Bruder, der krank ist, einfach nur die Hände auflegen kann und dann ihn heilen kann. Also der Apostel hätte es ganz sicher getan, wenn es etwas gebracht hätte. Und es ist eigentlich so, dass in der Anfangszeit, wo die Briefe noch nicht da waren, wo noch das Wort noch nicht vollendet war, hat Gott eigentlich diesen Mitteln durch diese Zeichen auch prädestiniert, ja, also bestätigt. Und aber ich möchte auch sagen, dass es heute noch Zeichen gibt,
also mit Vorbehalt, lassen wir gerne vor hier. Aber wir haben schon gehört von Missionaren, die in Afrika oder in China und so, also wirklich Zeichen erlebt haben. Also dass wirklich Gott in ihrer Verlegenheit, weil sie die Sprache nicht richtig konnten, auch das Wort nicht so völlig bringen konnten, weil die sprachliche Möglichkeit nicht da war, dass dann auch Gott, um ihre Mission zu bestätigen, auch mit Zeichen geholfen hat.
Es ist sehr wichtig zu bedenken, dass Gott souverän ist. Er kann natürlich handeln, wie er will und wann er will. Aber trotzdem sehen wir in der Heilsgeschichte, dass Gott gewöhnlich nach bestimmten Plänen handelt. Also nicht irgendwie, sondern wir erkennen eine Logik des Handelns Gottes. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass Gott zu jeder Zeit kann er Wunder bewirken. Und auch gerade was die Wirksamkeit des Gebets anbetrifft, das ist nie eine Zeit gebunden gewesen. Also dass diese Verheißung Jakobus, auch später ist in Jakobus sogar betet füreinander, auf dass ihr geheilt werdet. Das ist nicht mal mehr von den Ältesten Rede. Bekennet einander Vergehungen und betet füreinander, auf dass ihr geheilt werdet. Dort ist es Sünde natürlich noch speziell, Krankheit speziell noch mit Sünde in Verbindung. Aber das dürfen wir wissen, das Gebet, das gilt für alle Zeit. Aber wir haben keine biblische Verheißung, dass Gott in jedem Fall auf Gebet mit Krankenheilung antwortet. Das ist ganz wichtig. Aber wenn er will, kann er das und zu jeder Zeit. Und er kann auch Zeichen wirken, wann er will. Aber was wir doch aus dem heilsgeschichtlichen Zusammenhang erkennen können, wir können das nicht erwarten als das für die heutige Zeit. Und da liegt eben, das große Problem in der Suche, wenn behauptet wird, heute sollte das gerade das Normale sein, ganz besonders und sogar noch viel größer als die Apostel und so weiter, bis zur Vermessenheit verstiegen. Dort liegt das Problem. Aber dass Gott souverän da und da so handeln kann, das ist zwar. Aber, gerade um zu zeigen, wie es nicht das Übliche ist, die Bibel ist heute in mehr als 2100 Sprachen wenigstens teilweise übersetzt. Und wo hat zum Beispiel die Sprachengabe eine Rolle gespielt bei der Übersetzungsarbeit? Die Wycliffe, wo setzen die Leute mit Sprachengaben ein, um Bibelübersetzung zu machen? Das wäre doch toll! In 3 Wochen wäre es erledigt auf dem PC. Anstatt 15 Jahre intensive und mühsame Arbeit, um wenigstens das Neue Testament hinzukriegen. Und das in einem Team. Und das Alte, von dem spricht man dann mal gar nicht. Aber das Interessante, Gott hat nicht so gehandelt. Er hätte das gekonnt. Er macht nicht. Und das durch die 20 Jahre hindurch. Aber am Anfang sehen wir in der Apostelgeschichte ganz klar die Sprachengabe, wie sie präsent war. Eindrücklich und zeugnishaft. Apostelgeschichte 2 angefangen. Aber es war nicht sein Plan, das als das Normale zu geben, sondern es waren eben Zeichen. Und Zeichen, die weisen ja auf etwas hin. Die sind nicht die Realität selber. Wenn steht in einem Kino Ausgang, dann geht man nicht dort durch, wo Ausgang steht, sondern ein paar Zentimeter tiefer. Denn das ist ja nur das Zeichen, das hinweist auf die Realität. Das ist das Tor, die Türe. Und so die Zeichengabe war nicht das Eigentliche, sondern sie weist dahin. Mit Pfingsten hat ein neues heilsgeschichtliches Zeitalter begonnen, wo das Wort Gottes zu allen Völkern und zu allen Sprachen ausgehen sollte. Darum für Israel damals ein ganz besonders wichtiges Zeugnis, denn sie meinten, es sei auf eine Nation beschränkt und wer den wahren Gott kennenlernen will, der muss Jude werden, bitte, und dann Hebräisch lernen. Nein, Gott sagt, ich spreche alle Sprachen. Und das Evangelium hinausgehen zu den Völkern. Und das ist das, was 2000 Jahre Kirchengeschichte gebracht hat. Die frohe Botschaft in alle 5 Kontinente. Ja, wir bringen die Apostelgeschichte nicht ganz fertig heute. Das braucht auch nicht so sein. Machen wir nächstes Mal weiter. Aber doch noch für die verbleibenden Minuten. Wir sehen also in Vers 11, Man benutzt offensichtlich die Eisvogeltage im Januar, um dann von Melite abzureisen. Man kommt nach Siracusa, Sizilien. Und da gehen sie weiter nach Regium. Und wunderbar, in Puteoli, eine herrliche Überraschung für Paulus. Das hat er nicht erwartet, hat nämlich kein Verzeichnis gehabt. Von allen Sammlungen. Sondern er findet dort Brüder. Und die sagen ihm, bitte bleib doch bei uns 7 Tage. Warum wohl? Ja, das wird nicht gesagt. Man kann sich das überlegen. War wohl irgendwie gerade zu spät gekommen, um am ersten Tag der Woche am Gottesdienst dabei zu sein. Das ist ja der Feiertag der Christen, der erste Tag, der Auferstehungstag. Also sagen sie, bleib doch bitte noch 7 Tage, dann kannst du auch mit uns brechen am ersten Tag. So wie das schon mal war in Troas. Ganz interessant, auch dort finden diese Verbindung der 7 Tage und dann das Brotbrechen am ersten Tag der Woche. Kapitel 20, Verse 6 und 7. Wer liest?
Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am ersten Tage der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, und rettete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tage abreisen wollte.
Ja, also da haben wir auch, sie bleiben 7 Tage. Und dann kommt noch der Auferstehungstag hinein. Sie brechen Brot, er predigt die ganze Nacht durch und am nächsten Tag will er unbedingt gehen. Und auch da ist einfach irgendwie, ich möchte das nicht irgendwie so als eindeutig klar hinstellen, aber es ist eigenartig, sie kommen Puteoli, finden Gläubige und die bitten, bleib doch bitte 7 Tage. Und dann darf er gehen. Also Überraschung, da gibt es auch eine Versammlung in Puteoli. Und nachher kommen sie nach Rom. Und das war ja schon sein alter, langer Wunsch, einmal in Rom sein zu können. Aber es war nicht sein Wunsch, in Ketten dorthin zu gelangen. Schauen wir gerade im Römerbrief daneben. Römer 1, Vers 9 und 10. Soll jemand lesen?
Denn Gott ist mein Zeuge, welchem ich diene in meinem Geiste, in dem Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich euch erwähne, allzeit flehen bei meinen Gebeten. Ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch kommen.
Denn auf Vers 11.
Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, auf dass ich euch etwa geistliche Gnade mitteile, um euch zu befestigen. Das ist aber, mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen.
Also er will, das wäre für ihn so eine glückliche Angelegenheit, einmal bei den Römern zu sein, aber dann auch von ihnen getröstet zu werden. Hat er dann erlebt, werden wir gleich noch sehen. Aber hat er auch nicht sich so vorgestellt. Und gleich noch Vers 13.
Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, sei, Brüder, dass ich mir oft vorgesetzt habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden, auf dass ich auch unter euch einige Frucht haben würde, gleich wie auch unter den übrigen Nationen.
Jawohl. Also, er wollte schon oftmals gehen, war eben immer verhindert. Und jetzt dieses letzte Mal war extrem verhindert worden, aber nicht verhindert. Darum haben wir gesehen, letztes Mal diesen Sturm in Verbindung mit dem Wirken Satans. Das haben wir ein bisschen entwickelt aus der Schrift. Was ist die Bedeutung der Engel in Verbindung mit Naturerscheinungen? Und wir haben gesehen, sein Auftrag war, nach Rom zu gehen und diesem dämonischen, teuflischen Nero Kaiser des Römischen Reiches, das Evangelium zu bringen. Und das passte natürlich dem Engelfürsten des Römischen Reiches, dem Satan, nicht. Und so wollte er ihn verhindern. Aber mit Schiffbruch kam er schlussendlich nach Rom und wird getröstet. Aber offensichtlich war er in seiner Moral ganz unten. Vers 15, Apostelgeschichte 28. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Das zeigt uns, dass er ein wirklicher, normaler Mensch war. Das ist so schön im Jakobusbriefe. Jakobus sagt wegen Elia, von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der Prophet Elia, der gewaltige Prophet. Der konnte ja auch mal ganz oben sein und mal ganz unten. Und hatte den Wunsch, Herr, nimm meine Seele weg. Unter dem Ginsterstrauch. Und Paulus hat zwar auch eine gewaltige Befreiung erlebt auf dem Mittelmeer. Und das ja nicht zum ersten Mal. Schon im Korintherbrief sagt er, hätte mehrmals Schiffbruch erlebt in seinem Leben. Aber er war irgendwie unten und er sieht sie und fasst Mut. Und das Schöne ist, die Römer, die einen kommen bis Apiforum entgegen und die schnelleren bis Dres Tabernae. Apiforum liegt 49 Kilometer von Rom und Dres Tabernae, die Schnellen, haben es geschafft, 66 Kilometer in der gleichen Zeit zu machen. Also das war natürlich für ihn ein großes Erlebnis, wie sie sich freut und wirklich, wie man nur konnte, ihm entgegenging. So kommt Paulus nach Rom.
Ich möchte aufmerksam machen über die Regierungswege Gottes. Der große Prophet Elia ist einer aus den größten Männern Gottes aller Zeiten. Und Gott hat im Neuen Testament über keinen, der, sagen wir, geringer war wie Elia, etwas Negatives berichtet. Nur von den Gläubigen des Alten Bundes finden wir im Neuen Testament nur Positives. Aber bei Elia, der war dermaßen, sozusagen im Geheimen, vertraut im geheimen Ratschluss Gottes, und von ihm ist berichtet, dann im Kapitel 11 von Römerbrief, dass er eben gegen Israel gesprochen hat. Er hat also, das ist der einzige Mann Gottes, der einzige Gläubige des Alten Testaments, der im Neuen Testament negativ dann etwas berichtet wird. Der einzige. Interessant. Und er war dermaßen vertraut im geheimen Ratschluss Gottes. Ist das nicht auffallend, die Regierungswege Gottes?
Ich hatte das extreme Überrest-Syndrom. Und das wird dort erwähnt. Er sagte, ich allein bin übrig geblieben. Und Gott sagt, ich habe mir 7000 übrig gelassen, die dem Baal ihr Knie nicht gebeugt haben. Er war so überzeugt, es gibt niemand mehr, der treu ist unter dem Volk Gottes, ich bin nur der Einzige. Er sagt zwar ganz schwach, sehen wir nachher, nimm meine Seele hinweg. Ich bin ganz schwach, aber immer noch der Beste. Und wie gesagt, das ist genau die Sünde aus dem Alten Testament, die noch einmal erwähnt wird. Das muss uns zu denken geben, dass wir nie denken, wir sind zwar schwach, aber noch die Besten, sondern dass wir wissen, der Herr hat noch seine 7000 übrig gelassen, in den Baal ihr Knie nicht beugen.
Sollte jemand lesen, bitte, Römer 11, Vers 2, nur 11, Vers 2, des Zusammenhangs wegen, wenn jemand auf Deutsch liest, bitte. Laut.
Vers 2. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen, das ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, vom Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, was er zuvor erkannt hat. Gut?
Eins hat's noch mehr dazu.
Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte des Elia sagt? Wie er von Gott, wie er folgt, auftritt, wieder Israel. Das Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten nach meinem Leben.
Also der Schwerpunkt liegt auf wider Israel. Auf Französisch heißt es contre, das heißt gegen Israel. Wider oder gegen.
Weil sie eben Götzendienst getrieben haben. Gut, also ich möchte nicht einfach so schnell mit den letzten Versen noch fertig machen. Darum sparen wir uns das für nächstes Mal. Jetzt wäre ich dann froh, noch einige Vorschläge für ein neues Thema zu bekommen.
Männer Gottes aus dem Alten Testament, dass wir einfach den Dienst und das ganze Leben mal so vielleicht hier betrachten von diesen Propheten, von diesen Männern Gottes.
Hast du an bestimmte gedacht?
Wir
oder?
Haben ja letztes Mal darüber gesprochen.
Ja.
Zum Beispiel Hebräerbrief, die ganzen Glaubenszeugen, die Wolke von Zeugen, könnte man einer nach dem anderen durchnehmen. Oder man kann auch, der Vorschlag kommt von dir selbst, Richter durchnehmen.
Habe ich gesagt Richter? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja,
ja Buch Richter, alle Taten, was ihren Augen war. Das war wieder um heute.
Ja, und das Problem der Autoritätslosigkeit.
Ja.
Und der Tyrannei, beides hat man im Buch der Richter.
Was mit Josua?
Mit?
Josua.
Einfach Josua? Ja. Oder hat sonst noch jemand?
Ja, also den Vorschlag fand ich auch nicht schlecht, dass man den Stellen im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen, nachgeht. Ich glaube, der kommt von ihm selbst.
Da gibt es ein gutes Buch von der Erfüllung.
Prophetie. Messianische Prophetie, ja.
Ich kann das Buch lesen.
Ja, kann man das Buch lesen, das ist dann schade, wenn es nicht doppelt
ist. Dann sind wir frei für die anderen Themen.
So ist es.
Sonst ist noch was?
Prediger finde ich ja auch spannend.
Das Buch des Prediger, ja. Ja. Hochduell natürlich auch.
Ich glaube, dass es viel Sinn machen würde, auch wenn man einfach nochmal so ein großen Prophet liest, weil wenn man da alleine davor sitzt, hat man einfach die Zusammenhänge nicht.
Ja. Ja gut, also ich kann können das noch ein bisschen verarbeiten bis nächstes Mal, bis da etwas sich herauskristallisiert. Gut, dann wollen wir noch beten zum Schluss.